Der S2, Thema heute in der Passage 2, die Verdingkinder, ein dunkles Kapitel der Schweizer Sozialgeschichte. Am Mikrofon Franziska Hirsbrunner. Verdingkinder reden. So heißt eine Wanderausstellung, die durch die ganze Schweiz tourt. Heute wurde sie in der Basler Barfüßerkirche eröffnet. Cornelia Kasis hat mit einem ehemaligen Verdingkind gesprochen, mit Roland Begert, dem pensionierten Gymnasiallehrer, der von sich selbst sagt, seine Kindheit und Jugend gehe auf keine Kuhhaut und der dieser Kindheit und Jugend in einem autobiografischen Roman eine Sprache gegeben hat.
Seine Mutter ist ursprünglich Zigeunerin. Seine Tochter geht in Bern zur Schule und bekommt da die Aufgabe, einen Familienstammbaum zu zeichnen. Roland Begerts Mutter und seine Tochter geben den Ausschlag für das Buch »Lange Jahre fremd«, ein erschütterndes Dokument von Sklaventum im letzten Jahrhundert in unserem Land.
Ja, ich beginne einmal mit meiner Tochter. Meine Tochter war 11 Jahre alt. Da hat sich etwas ganz Besonderes abgespielt. Sie kam nach der Schule zum Mittagessen und dann hat sie mir gesagt, sie hätte heute einen Stammbaum zeichnen müssen, und zwar für die Mutter und für mich. Von der Mutter habe sie natürlich sehr viele Informationen gehabt über Großeltern, über Geschwister etc., über mich aber absolut nicht. Sie kannte meine Mutter nicht, sie kannte keine Verwandten aus meiner Linie. Und sie war enttäuscht und sogar auch, sie hatte Angst, dass sie eine schlechte Note bekäme, weil sie eben nichts wusste von mir. Und sie hat dann gesagt, ja, ich habe dann schließlich den Bruder eingesetzt, den kenne ich zwar nicht so richtig, der ist ab und zu schon da gewesen, aber ich kenne ihn nicht. Und damit es in meinem Stammbaum nach etwas aussehe, habe sie auch den Hund meines Bruders eingetragen. Und da habe ich plötzlich gemerkt, sie sucht nach Wurzeln.
Sie sucht nach ihrer Geschichte.
Nach ihrer eigenen Geschichte sucht sie, genau. Und das hat mir dann eigentlich die Idee gegeben, zumindest eine Familienchronik zu schreiben. Und dann habe ich angefangen und dann plötzlich bin ich auf meine Mutter gestoßen. Ich habe sie schon kennengelernt, etwa ab dem 23. Altersjahr habe ich langsam eine Beziehung mit ihr aufgebaut, habe sie kennengelernt und dann habe ich erst durch das Schreiben erkannt, wie wichtig trotzdem diese Mutter für mich war. Sie hat mich immerhin geboren, sie hat mir das Leben geschenkt und sie hat vielleicht noch etwas mit mir oder auf meinen Weg gegeben, für das sie sehr wahrscheinlich keine Verantwortung trägt, aber sie hat mir Fähigkeiten gegeben, als ausgestoßenes Kind dieses Schicksal zu ertragen.
Wie kam es, dass Sie von dieser Mutter wegkamen und auch vom Vater, der wieder eine ganz andere Rolle spielte?
Das spielt sich alles irgendwo im Schatten der Vergessenheit ab, das muss ich auch immer wieder sagen. Da gibt es keine klaren Hinweise, aber man kann einfach sagen, der Vater war ein Varieté-Künstler, er war ein sogenannter Entfesselungskünstler, ist in Zirkussen aufgetreten, in Varieté-Theatern ist er aufgetreten, hatte immer wenig Geld, war untreu, war Alkoholiker und meine Mutter hat mich einfach dann abgelehnt, aus dieser Enttäuschung heraus, denn die Ehe war schon bereits zerstört, bevor ich auf die Welt kam. Und das war der Grund, warum ich dann unter Vormundschaft kam und deshalb in ein Kinderheim geführt wurde.
Sie und Ihr Bruder kamen weg von der Mutter, von der wirklichen Herkunft, ungefragt, unsorgfältig, man kann vielleicht besser sagen, einfach weggerissen, wohl hatte die Mutter auch nicht große Mitsprache. Was hat es für Sie bedeutet, die Kindheit sozusagen als Ding, das von da nach dort fraglos verschoben wurde, jetzt nach der Pensionierung schreibend ans Licht zu holen?
Ganz sicher einmal, was ich vorher nicht gespürt habe, das habe ich erst gespürt beim Schreiben. Ich war oft sehr irritiert und es war wirklich ein sehr schmerzhafter, schmerzvoller Prozess, den ich durchgegangen bin. Und ich habe immer wieder das Bestreben gehabt, das habe ich sofort gespürt, alle diese menschlichen Verletzungen und Boshaftigkeiten, die ich in meiner Kindheit, in meiner Jugendzeit ertragen musste, ja bis ins jüngere Mannesalter von 22 Jahren, dass ich das immer wieder versucht habe, aus dem Schatten der Vergessenheit herauszuholen und, wie Sie eben ja, so gut sagen, schreibend ans Licht zu bringen.
Früh am Morgen wurde er von seiner Mutter geweckt. Rasch entkleidete er sich, und weil er das Bett genässt hatte, stand er nackt da, wie es im Pappelheim üblich war, mit dem Gesicht zur Wand. Sie kam auf ihn zu, flüsterte ihm in die Ohren: »Ertrage dumme Flausen nicht, zieh dich an und mache keinen Lärm.« Aus Florians Augen schauten Müdigkeit und Hunger. Ungewaschen, ungekämmt, mit duseligem Kopf, stand er in der frühen Kühle eines späten Frühjahrssonntags mit seiner Mutter auf der noch fast menschenleeren Straße. »Komm, will dir heute etwas zeigen. Spazieren am See. Gehen dann in ein Teeroom frühstücken.« Sie sprach immer in holprigen Sätzen. Der Tag war jung und frisch, der Himmel klar, und der runde, bleiche Mond war in nordwestlicher Richtung tief unten am Horizont noch zu sehen. Die beiden hatten das Seeufer schnell erreicht. Während Florian gemächlich dahin schlenderte und alles in sich aufsog, was es zu sehen gab, trieb ihn seine Mutter auf dem Kiesweg der Seepromenade gereizt an, etwas rascher zu gehen. Über dem See schwebte eine leichte, dünne Nebeldecke, aus der ab und zu das Schnattern von Enten zu hören war. Sonst war es ruhig, still und die Luft voller Blütenduft. Die Baumkronen der mächtigen Trauerweiden wurden schon von den ersten Sonnenstrahlen berührt. Claras Gesicht war bleich und sorgenvoll. Sie hatte in ihren Bewegungen etwas Hastiges, sprach auf dem ganzen Weg kaum ein Wort und sah mit ihren leeren Augen die Schönheit dieser Landschaft nicht. Der neugierige Florian entdeckte bald einmal auf einer der zahlreichen Sitzbänke, die der Promenade entlang aufgestellt und taufeucht waren, etwas, was sein Interesse weckte. Als er sich dieser Bank näherte, sah er eine Gestalt, die zusammengekauert dalag und notdürftig in eine braune, verdreckte Wolldecke gehüllt war. Sie schnarchte laut und mit offenem Mund. Unter der Bank lagen Essensreste, um die sich Spatzen aufgeregt piepsend balgten, Dutzende Zigarettenstummel und leere Weinflaschen. Kühner geworden, traute er sich näher an die Bank heran und sah da ein hageres Männchen liegen. Es hatte vor dem Einschlafen sein Gesicht mit einem Hut zugedeckt, der nun etwas weggerutscht war. Als Florian noch etwas näher herantreten wollte, fuchtelte es plötzlich kurz mit einem Arm, stöhnte und schnappte nach Luft. Erschrocken lief er weg zur Mutter, die weitergegangen war. Als er sie eingeholt hatte, sah er, dass sie kreidebleich war, Tränen in den Augen hatte und zitterte. »So«, fragte sie gereizt, »was hast du nun gesehen?« Leise antwortete er: »Einen schmutzigen alten Mann.« »So, einen schmutzigen alten Mann hast du gesehen«, wiederholte sie frostig. »Das, Florian, was du dort auf der Bank gesehen hast, ist dein Vater, ein Säufer und ein Arbeitsscheuer.« Florian war über das, was er soeben gesehen und gehört hatte, so erschrocken, dass er nicht einmal weinen konnte. Er stand bestürzt da, zuerst unendlich hilflos, und dann plötzlich schrie er sie an: »Ich will ins Pappelheim, nach Hause, ich will weg von dir.« Sie begleitete ihn, ohne dass sie vorher zusammen gefrühstückt hatten, im nächsten Zug, die ganze Fahrt über wortlos, nach Laidach ins Kinderheim. Seit diesem Erlebnis hatte er seinen Vater nie mehr und seine Mutter und René viele Jahre nicht wiedergesehen.
Ins Pappelheim, haben Sie als kleines Kind gesagt, nach Hause. Offenbar war das für Sie eher das Zuhause als dieser Aufenthalt, dieser sehr kurze, wahrscheinlich kurze Besuch bei der Mutter. Erzählen Sie vom Pappelheim.
Wenn ich an die Zeit des Pappelheims zurückdenke, dann kann ich sagen, sind so zwei, drei prägende Erinnerungen vorhanden. Die eine ist zum Beispiel die harte, strenge religiöse Erziehung. Das Pappelheim war ein katholisches Heim.
Sie waren aber nicht katholisch.
Und ich war nicht Katholik, ich war Protestant. Ich war einer der wenigen Protestantenbuben in diesem katholischen Heim, was natürlich die Sache noch einmal zusätzlich erschwerte, noch einmal eine Form von Ausstoßen bedeutete. Ich konnte leider nicht alle diese Sakramente, die katholischen Kinder bekamen, auch empfangen. Ich wollte auch gerne zum Beispiel Messediener werden. Das konnte ich nicht. Das war mir verbaut.
Und also noch einmal haben Sie nicht dazugehört.
Ich habe auch wieder nicht dazugehört. Das ist sicher etwas, das mich auch geprägt hat. Und dann eben auch ein zweiter Punkt, die Lieblosigkeit. Aber dafür muss ich einfach immer wieder eine Erklärung geben. Ich habe Untersuchungen angestellt und es ist mir von verschiedenen Seiten dann auch gesagt worden, man muss doch bedenken, dass zum Beispiel eine Ordensschwester in der Regel eine Gruppe von 30 bis 40 Buben von morgen früh bis abend spät betreuen mussten. Und zwar das über Tage, über Wochen, über Monate, ja über Jahre. Und wenn man sich das vorstellt, eine Schwester, eine erwachsene Person zu 30, 40 Kindern, dann kann man sich auch vorstellen, wie wenig eben Liebe die an diese Kinder geben konnten.
Welche Lieblosigkeit ist Ihnen ganz besonders in Erinnerung?
Zum Beispiel die Tatsache einmal, dass ich auch ein Bettnässer war und dass ich eben, wie wir vorhin gehört haben, dass ich nackt am Morgen an der Wand stehen musste. Das mussten minutenlang sein. Für ein Kind ist das natürlich immer eine sehr lange Zeit. Und dann muss man nicht vergessen, man war noch irgendwie feucht am Körper.
Es war wahrscheinlich kalt.
Und dann war es kalt, genau. Und dann haben wir gezittert. Das sind ja dann einige Kinder gewesen. Und haben auch geweint, oder? Und mussten dann noch beten, den Rosenkranz beten. Und dann bekamen wir am Abend einfach ein hartes, trockenes Brot mit ganz dünn Butter bestrichen, aber dafür mit einer doppelten Schicht an Salz.
Warum das?
Garniert. Ich habe das auch gefragt und bin dann auf eine Erklärung gestoßen aus den 30er Jahren. Da gibt es ein Medizinbuch, das hat damals erklärt, dass Salz binde Wasser im Körper. Und das würde dazu führen, das würde dann dazu führen, dass man weniger eben dann das Bett nässt. Aber ich möchte einfach auch positive Punkte herausstreichen. Das Heim hatte auch etwas Gutes an sich. Es hatte zum Beispiel Regeln, klare Tagesstrukturen hatte es. Es hatte eine gewisse Kontinuität innerhalb der Heimmauern. Es war immer jemand da, das muss man sagen.
Es war irgendwie verlässlich.
Aber es war verlässlich, es war Kontinuität, es war Stabilität. Also das sind auch sehr wesentliche Sachen. Und es gab auch Rituale. Es gab Orgelmusik, es gab Gesang im Heim. Und das sind auch für die geschundenen Seelen dieser Kinder war das etwas Positives.
Sie sprechen von geschundenen Seelen. Ich denke, alle Verdingkinder haben sehr große Wunden abbekommen. Und es stellt sich doch für jedes Verdingkind mindestens im Alter des Erwachsenseins die Frage, wo war es schlussendlich besser für mich? Wäre es besser gewesen bei den leiblichen Eltern, die offenkundig Probleme hatten mit ihren Kindern? Sie haben gesagt, ihre Mutter hat sie gar nicht angenommen, nicht akzeptiert. Wäre das doch vielleicht noch schöner gewesen, bei den wirklichen Eltern zu sein, als dieses von da nach dort verschoben werden, mal hier im Heim, mal dort auf dem Hof zu sein? Wie haben Sie für sich diese Frage gelöst? Und gelöst setze ich da mal jetzt in Anführungsstrichen.
Ja. Das ist schon eine sehr interessante Frage. Ich habe dann einfach im Laufe der Zeit gemerkt, es liegt auch ein wenig in der Natur des Menschen, dass er immer das will, was er nicht hat. Und lange, lange Zeit hatte ich das Gefühl, dass ich das sogenannte gutbürgerliche Familienleben irgendwie verglorifiziere. Dass es müsse doch etwas Wunderbares sein, eine Mutter zu Hause zu haben, die für die Kinder schaut, die Geborgenheit und Liebe gewährt, oder? Und der Vater außerhalb des Hauses arbeitet und dann Geld nach Hause bringt und damit eben auch einen materiellen Wohlstand. Und dann im Laufe der Zeit, als ich Lehrer wurde, habe ich auch Einblick gewonnen in viele Familienverhältnisse, auch in sogenannten gutbürgerlichen Familien, und habe gesehen, es hat zwar Sonne, aber es hat auch viel, viel Schatten. Und so habe ich mir dann mit der Zeit gesagt, ich glaube, es spielt keine Rolle, wo man aufwächst. Es spielt höchstens eine Rolle, wie viel Glück hat man, beispielsweise zu guten Pflegeeltern zu kommen oder bei guten Familien untergebracht zu werden. Und wenn ich denke, jetzt haben wir einige Minuten miteinander schon gesprochen und in dieser Zeit sind schon wieder Tausende von Kindern geboren, die können nicht wählen, wo sie geboren werden. Eines in Schwarzafrika, eines in Favela, eines wird Prinzessin vielleicht und so weiter. Also ich habe mich daran gewöhnt, einfach zu sagen, das ist nun eine Schicksalsfrage, die wir nicht lösen können.
So ist es und was nun? So ein bisschen diese Haltung.
Ja.
Roland Begert, als Sie 12 Jahre alt wurden, kamen Sie wieder an einen neuen Ort, weg vom Pappelheim. Wie war dieser Abschied? Abrupt.
Das war schon so. Das ging also ziemlich schnell. Ich war 12 Jahre alt, das ist richtig. Und Sie haben auch schon festgestellt, dass es abrupt ist, weil da kam irgendeine Person, die war mir nicht bekannt. Sie wurde als Vormund vorgestellt. Ich hatte doch keine Ahnung, was das ist, ein Vormund. Und der hat mich dann einfach genommen, gepackt quasi, ins Auto verladen. Und ohne Verabschiedung mit meinen Kameradchen, ohne irgendwelche Vorbereitung, ohne Wissen, was jetzt mit mir passiert, ist er übers Land gefahren, von Grenchen, kann ich jetzt sagen, nach Dietterswil, das sind vielleicht etwa 50 Kilometer weg, hat mich dort einfach auf einen kleinen Bauernhof abgesetzt, hat ganz kurz mit Pflegeeltern etwas gesprochen und ist dann wieder gegangen. Und damit hat er einfach quasi die Verbindung zu meinem Heim, in dem ich 12 Jahre gewesen war, und es so schlecht war es dort auch nicht, hat er dann einfach unterbrochen.
Von da nach dort, ungefragt. Sie hören die Passage 2 über die Verdingkinder in der Schweiz. Der 12-jährige Roland kam als billige Arbeitskraft auf den Hof von Friedlis, auf den Hof von Unbekannten. Der erste Mensch, der sich für den Verdingbuben eingesetzt hat, war ein Lehrer. Lehrer Freudiger, einer, der erkannte, dass Herkunft hin oder her etwas in dem Jungen steckte.
Lehrer Freudiger förderte, forderte und führte eine Schule für alle. Und trotzdem war Florian ganz verblüfft, als er an einem klirrend kalten, stillen Winterabend von den Stahlarbeiten in sein Zimmerchen wollte und plötzlich die feine Stimme seines Lehrers in der Stube seiner Pflegeeltern hörte. Sein Besuch sollte ihm Klarheit verschaffen, ob Friedlis bereit wären, dem Verdingbub Florian den Besuch der Sekundarschule zu ermöglichen. »Euer Bub«, hörte er ihn gerade noch sagen, »hat das Rüstzeug dazu.« »Bereits seit Anfang der 30er Jahre«, betonte er mit Nachdruck, »ist im Schulreglement vorgesehen, dass bedürftige Kinder, die sich durch Fleiß, gutes Benehmen und gute Schulleistungen ausweisen, in der Sekundarschule einen Freiplatz erhalten. Der Besuch dieser höheren Schule kostet euch also nichts, und Florian würde einen solchen Platz verdienen. Ihr gebt euren Kühen auch nahrhaftes Futter«, damit sie noch bessere Leistungen erbringen, und lasst fruchtbare Böden auch nicht einfach brach liegen und verlottern. Potzdonnerwetter! Mit diesen Worten hatte der Schulmeister beim alten Friedli einen empfindlichen Nerv getroffen. »Ha! Regenwürmer!« hatte er oft zu Florian gesagt, wenn er sich über den Dorflehrer lustig machte. »Regenwürmer leisten mehr als nichtsnutzige Bücherwürmer.« Ja, der Alte fühlte sich durch die Träfenbemerkungen des Lehrers in die Ecke gedrängt. Er wetterte aufgeregt und gekränkt drauf los. »Bah, was soll das? Reglemente sind gut für Paragraphenreiter, Papierfresser und Rechtsverdreher.« Florian konnte sogar durch die geschlossene Tür gut hören, wie er zappelig zwischen jedem Schimpfwort kurz an seiner Pfeife sog und Pafflaute von sich gab. »Es ist doch«, fuhr Großvater Friedli hörbar missgelaunt fort, »vielmehr ein großer Segen für den Buben, wenn er weiß, was er im Stall, im Wald und auf dem Felde zu tun hat. Damit kommt er im Leben durch. Unsinn ist es, junge Menschen mit Wissen zu füttern, das ihnen nicht bekommt.« Seine Stimme flatterte jetzt vor Aufregung. »Wir geben den Tieren auch nur das Futter, das sie vertragen, und bearbeiten unsere Böden so, dass sie das hergeben, was die Natur für sie vorbestimmt hat. Und schließlich haben auch wir ohne langes Herumsitzen in Schulbänken etwas im Leben erreicht. Oder? Seid ihr etwa anderer Meinung, Schulmeister?«
Ja, der Bauer Friedli hat es deutlich gemacht, Regenwürmer oder Bücherwürmer in diesen beiden Wurmsorten zeigt sich ja Natur oder Kultur. Er war deutlich für die Naturverbundenheit und nicht für das Lesen, das Schreiben, das Denken, das Abstrakte, das ja in einem Bauernzusammenhang auch vielleicht nicht wirklich zum Überleben hilft. Roland Begert, schildern Sie uns doch einen ganz normalen Tag im Leben des kleinen Florians, so nennen Sie sich ja in diesem Roman bei Friedlis.
Ja, der normale Arbeitstag begann in der Regel morgens 5. Dann kamen zuerst einmal die Stallarbeiten, Kühe putzen, striegeln, wie wir damals gesagt haben, sie vorbereiten zum Melkvorgang, Mist herausführen, die Milch dann in die Käserei bringen, dann schnell nach Hause, Frühstück nehmen, dann in die Schule. Und wie schon gehört, die Schule hatte keine Bedeutung. Nach der Schule sofort wieder nach Hause, Mittagessen und dann wieder arbeiten im Hof, um den Hof herum, irgendwelche Arbeiten. Am Abend sofort wieder von der Schule zurück, zum Beispiel für die Schweine das Schweinefutter vorbereiten, Kartoffeln sieden zum Beispiel und dann das Futter vorbereiten, dann wieder den Stall machen und so weiter. Und das ging dann bis abends um 8 Uhr in normalen Zeiten. Kam aber Sommerzeit oder Erntezeit, dann begann natürlich das Tageswerk am Morgen um 4 Uhr, manchmal sogar früher. Und endete manchmal um 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr sogar auch am Abend. Also
Schwerstarbeit.
Schwerstarbeit für ein Kind, das noch in der Entwicklung, in der körperlichen Entwicklung ist. Aber wie gesagt und wie gehört, die Schule hatte nun dort einfach keine Bedeutung.
Und was ich auch gehört habe in diesem Text, das Kind hatte nicht wirklich einen Namen. Es war einfach der Bub. Ist das charakteristisch?
Das ist ganz charakteristisch. Man hat den Kindern keine Identität zugesprochen. Es waren einfach die Mädchen und die Buben fertig. Es gab gewisse Lehrkräfte, die haben den Namen ausgesprochen, aber es gab auch Lehrkräfte, die sagten einfach, Bub, mach dieses, mach jenes und so weiter. Und damit war man charakterisiert. Und für mich damals als Kind war es sehr, sehr schmerzhaft, wie der Lehrer, der alte Lehrer, den ich vorher gehabt habe, der hat zum Beispiel immer ganz würdevoll die Namen der Kinder ausgesprochen, der Großbauern und so weiter, der Gewerbetreibenden. Und die armen Kinder hat er einfach mit Bub und Meitschi, mit Mädchen und Bub, hat er bezeichnet. Das ist auch etwas ganz Typisches.
Ganz verrückt. Sie wurden also von einem Lehrer in ihren Talenten, in ihren intellektuellen Begabungen gesehen, wahrgenommen. Er hat für sie gekämpft, erfolglos, und sie haben es trotzdem geschafft. Sie haben in späten Jahren eine akademische Ausbildung geschafft. Sie haben als armutsgezeichnetes und entrechtetes Kind später ausgerechnet Wirtschaft und Recht studiert und diese Fächer an einem Gymnasium in Bern unterrichtet. Sie hatten also ganz eng mit Kindern und Jugendlichen zu tun und doch selbst so eine schwierige Kindheit und Jugend gehabt. Was hat Sie eigentlich getragen? Was hat Ihnen diesen Durchhaltewillen, diese Kraft gegeben?
Ja, es ist für mich eben schon eine schwierige Frage. Wer hat mir diese Kraft gegeben unter diesen Umständen? Und ich habe dafür einfach eine Antwort aus einer Verlegenheit heraus. Die Antwort nämlich, dass es für mich zwischen Himmel und Erde gibt es einfach die Dinge, die man nicht erklären kann und nicht erklären soll. So einfach ist das. Ich habe im Heim und auf dem Bauernhof aber irgendwie Tugenden mitbekommen. Eben, wie wir schon jetzt gehört haben, Fleiß und Leistungswille, Ordnung, Verzichtsgewohnheiten, Unterordnungsbereitschaft. Das sind alles Fähigkeiten gewesen, die mir geholfen haben, eben auch die Sache besser zu ertragen. Und die haben mich zum Teil auch stark gemacht. Und vielleicht könnte man hier jetzt weiterreden und einfach sagen, was halte ich davon, von diesen Tugenden? Oder? Heute spricht man von Kompetenzen. Man hat nämlich erkannt, junge Menschen brauchen eben auch gewisse Fähigkeiten, damit sie überleben können. Und das würde ich heute noch unterstützen.
Hat die Natur Trost gegeben oder die Kultur? Sie haben vorhin von Kirchenliedern gesprochen.
Ja, also die Natur auf alle Fälle. Zuerst gab es das Gottesbild, oder, in der Kirche, der allmächtige Vater, der es gut meint mit uns Menschen. Und dann später auf dem Bauernhof habe ich dann plötzlich gesehen, da gibt es eine gewaltige, unsichtbare Hand, die ordnend in die Natur eingreift. Und das hat mich auch sehr stark berührt, das hat mich auch kräftig gemacht.
Umso tragischer muss das Ende des bäuerischen Alltags inmitten der Natur gewesen sein. Von da nach dort, ungefragt. Mit 16 kam Roland Begert wieder weg. Weg in die Ostschweiz, weg in eine Gießerei, weg von Schule und Bildung.
Für Florian begannen vier gnadenlose Lehrjahre. Er musste sich an die harte Industriewelt gewöhnen, an das graue, kalte Eisen, seinen Geruch und seine Härte, ans ständige Zischen, Stöhnen und Fauchen, dessen unaufhörliches An- und Abschwellen, an den nie alarmenden, ohrenbetäubenden Lärm von Presslufthämmern und Maschinen, an das Gefluche und wilde Geschrei. Hitze und Ruß, Qualm und Staub quälten die Augen und die Atemorgane. Manchmal hätte er gerne aus Trotz und Rebellion das Ein- und Ausatmen eingestellt. Jahrelang atmete er Schadstoffe ein, die sein Blut verunreinigten, seine Knochen schwächten. Er litt unter schweren Magenschmerzen, Appetitlosigkeit, musste sich oft auch übergeben. Hektisch war das Treiben in der Halle und verstörend das dumpfe Blubbern des auf über 13, 1400 Grad erhitzten Eisens, das eine schreckliche Hitze und giftige Gase ausbreitete und die Gießer dazu drängte, es möglichst schnell vom Schmelztiegel in die vorbereiteten Formen zu gießen. Kräne, an den Decken hängend und an Eisenschienen befestigt, schwenkten ihre gefährlichen Lasten mit ohrenbetäubendem Lärm über den Köpfen der Arbeiter. Dutzende von Maschinen erzeugten ein solches Geratter, dass selbst Flüche der Arbeiter oder Anweisungen der Vorgesetzten eigentlich jedes Wort darin krepierten. Ja, hier vollbringt die Zivilisation großartige technische Wunderwerke für die ganze Welt, hatte Eisenhardt stolz vor seinen Lehrlingen verkündet. Die hohen Fenster der Fabrikhallen waren ständig von Ruß und Staub beschlagen. Florian sah kaum je den blauen Himmel, höchstens eine absterbende Sonne, und auch Vögel sah er von der Werkhalle aus nie in ihrem Fluge. Er sah keine Bäume, sah nicht, ob es regnete. Hier führte er ein Leben im Hades, ein unterweltliches Dasein in der Verdammnis. Früher als gedacht, bereits mit 16 Jahren, war er an dem Ort angekommen, dem ihm seine katholischen Freunde im Pappelheim immer wieder prophezeit hatten. Hier wird der Mensch langsam gequält, hier ist die Folterkammer. Hier werden Seufzer viel gezählt als Zeugen von dem Jammer. Diese Strophe aus dem Weberlied von Gerhard Hauptmann kannte Florian nicht, aber sie hätte damals seinen Empfindungen entsprochen. Wenn die riesigen Fabriktore geöffnet wurden, damit die düsteren, giftigen Rauchschwaden und Staubwolken, die sich an den Wänden, an der Decke der Halle, in den Haaren und am Körper der Arbeiter festkrallten, ins Freie gelangten, sah man rußige, gesichtslose Gestalten in zerlumpten, schmutzigen Kleidern sich kurz aus dem stinkenden Fabriknebel herauslösen und wieder in den Rauchschwaden schattenhaft verschwinden. War dieses Lüften im Sommer erträglich? Spürten die Arbeiter im Winter die grimmig kalten Winde sich aufdringlich an die schwitzenden Körper schmiegen?
Ein Leben im Hades, Roland Beckert, schreiben Sie in Ihrem Roman, ein unterweltliches Dasein in der Verdammnis. Was war das Schwierigste an diesen Jahren?
Das Verdinkhinterwesen verbindet man immer und immer wieder mit harter Arbeit und Lieblosigkeit in der Landwirtschaft. Und dieser Abschnitt habe ich bewusst auch geschrieben, um aufzuzeigen, dass das Verdingkinderwesen nicht immer einfach in Verbindung gebracht werden darf mit der Landwirtschaft, sondern viele dieser Kinder sind dann nach der obligatorischen Schulzeit einfach in Fabriken verteilt worden. Sie hatten keine Wahl, sie mussten einfach folgen, denn der Vormund sagte einfach, was zu machen ist. Einige durften eine Lehre machen, ich konnte jetzt zum Beispiel die Gießerlehre machen, die ich aber nicht wollte. Ich wollte einfach auch ein wenig zeigen, das Leben in dieser Industriewelt war im Grunde genommen eine Form moderner Sklavenhaltung. Auf dem Bauernhof, im Kinderheim, habe ich noch irgendeine gewisse Form von Menschlichkeit gespürt, aber in dieser Industriewelt gab es wirklich eine absolute Rechtlosigkeit. Man hat einfach verfügt. Und das ist das, was ich eigentlich als Vorwurf herausstellen will. Und nicht nur für mich spreche, sondern eben für Tausende und Abertausende von Kindern. Und es wäre für mich wünschenswert, wenn die Geschichte auch diesen Teil etwas aufarbeiten würde.
Man war rechtlos, man hatte keine Mitsprache. Sie wurden nie gefragt, was würde dich interessieren? Du darfst eine Lehre machen. Punkt, Schluss. Sie waren einfach plötzlich in dieser Gießerei. Sie sind eben wirklich als Ding groß geworden. Ich finde das Wort Verdingkind auch in diesem Zusammenhang ein sehr guter Begriff. Wie muss ich mir Ihr Selbstbild vorstellen als junger Mann?
Ich habe mich wirklich als Unterhund gefühlt, ich habe mich als gesellschaftlicher Non-Valeur gefühlt, ich habe einfach gespürt, ich bin ein wertloses Leben, man kann über mich verfügen. Und etwas ganz Erstaunliches, was ich beim Herausarbeiten meiner Lebensgeschichte gespürt habe, ich war eigentlich gar nie gegen die Welt selber. Es gab zum Beispiel die Natur, die ich sehr geliebt habe. Alle diese Erlebnisse in der Natur waren für mich wirklich sehr, sehr spannend und haben mich auch geformt. Aber die Welt war gegen mich. Ich habe immer das Gefühl gehabt, alle die wichtigen Personen, die für mich eigentlich einstehen sollten, waren gegen mich. Dieses Gefühl hatte ich, das war das Selbstbild, ein total negatives Selbstbild.
Also Sie waren zart, jung, verletzlich im Feindesland.
Das ist richtig.
Eine Geschichte, die mich besonders berührt hat bei der Lektüre Ihres Romans, handelt von einem verbotenen Flügel, einem Klavier, bei Ihrer Schlummermutter. Erzählen Sie diese Geschichte.
Ja, verbotener Flügel, verbotenes Zimmer. Ich habe ungefähr 6 Jahre lang mit dieser Schlummermutter in einem Hause gewohnt. Und diese Schlummermutter hatte in diesem Hause ein wunderbares, schönes, großes Zimmer. Und in diesem Zimmer waren unheimlich viele Bücher. Und neben diesen Büchern gab es eben auch noch etwas, das mich ganz besonders angesprochen hatte. Es gab ein schwarzes Klavier. Und jedes Mal, wenn ich entdeckt habe, dass die gute Frau weg von Hause ist, bin ich in das Zimmer hineingeschlichen, verbotenerweise, und habe dann eben begonnen, auf diesem Klavier zu spielen. Ich kannte die Noten nicht, habe schnell etwa herausgefunden, wie die Tonleiter geht, habe zuerst mit der rechten Hand kleine Lieder gespielt, Volkslieder, die wir gekannt haben, oder Fuchs, du hast die Gans gestohlen und so weiter, und habe das gespielt, zuerst einstimmig, dann plötzlich mehrstimmig, dann mit der linken Hand habe ich gespielt und konnte doch recht gut spielen. Die Frau war bei Festtagen bei ihren Kindern und Großkindern und das gab mir Gelegenheit, so 2-3 Tage wirklich sehr intensiv zu üben. Und dann kam wieder der Tag, ich freute mich, ich sah den Koffer vor der Tür und wusste, diese Schlummermutter wird jetzt in wenigen Minuten dann weg sein. Ich musste sie dann noch begleiten auf den Bahnhof. Und nachdem der Zug abgefahren ist, bin ich wieder hinauf in den Vogelsang, in das Haus, und bin dann hineingeschlichen. Es war schon abends, ich erinnere mich noch gut, es war dunkel und etwas ganz Eigenartiges ist passiert, als ich die Türe aufgemacht habe, etwas im Dunkeln gestanden bin in diesem Raum, habe ich gespürt, da ist etwas passiert. Und dann habe ich zögerlich dann den Schalter bedient, habe Licht gemacht und dann habe ich gesehen, das Klavier war weg. Einfach weg, fertig. Damit hat sie einfach zum Ausdruck gebracht, eben, dass auch diese Welt der Klänge, diese Welt der Töne nicht zu dir gehört.
Kein Recht auf Kultur. Kein Recht auf Trost, kein Recht auf Ausdruck, auf individuellen Ausdruck, auf etwas, was zu hören ist von Ihnen. All das sind ja stumme Geschichten. Florian spricht nicht, Florian wehrt sich nicht, Florian begehrt auch nicht auf. Warum nicht?
Wenn ich die Frage heute aufnehme, dann muss ich sagen, ich kann es nicht verstehen. Aber damals, man muss das einfach wissen, ich hatte nie das Gefühl, dass ich Rechte habe. Ich wusste ja auch gar nicht, was Rechte sind. Ich hatte gar keine Ahnung. Ich hatte nie eine schützende Hand über mich. Ich habe nie jemand gehört, der gesagt hat, du musst dich jetzt wehren. Das kann doch nicht gehen. Und es kommt noch hinzu, ich treffe immer wieder alte Kollegen und die sagen mir immer wieder, du warst ja damals eigentlich ein aufgestellter, fröhlicher Mensch. Du hast uns nach außen etwas gespielt, das im Innen ganz anders abgelaufen ist, aber das haben wir nicht gemerkt. Und das ist das Erstaunliche. Vielleicht, wenn ich das zum Ausdruck gebracht hätte, hätte ich vielleicht eine schützende Hand oder eine helfende Hand gehabt. Das ist nicht der Fall gewesen.
Schweigen und ducken. Ein Überlebensmechanismus eines geschundenen Kindes und Jugendlichen. Schlucken hat auch geholfen, ganz besonders wenn es Alkohol war.
Musik. Seit seiner Mündigkeit hatten der Vormund und Eisenhart ihre Drohkeulen gegen Florian niedergelegt. Auch Frau Krämer wagte es nicht mehr, ihn ständig mit der Bibel zu belehren. Aber das Ungebärdige, Ungestüme, Ungezügelte war jahrelang in ihm gewaltsam unterdrückt und in einem unsichtbaren Gefäß eingemacht und gut aufbewahrt worden. Nun forderten die ungelebten Rüpeljahre kraftvoll ihre Rechte ein. Der Frohsinn zog ihn an und wurde Florians Heimat. Mit schrägen Vögeln, mit verrückten Käuzen, die im Schatten der Gesellschaft lebten, trank er, erst sporadisch, später öfter, an vielen Abenden Glas um Glas und übte sich in ihrer Runde im Proleten und Poltern, um auch als Mann zu gelten. Das Biertrinken beseitigte die gesellschaftlichen Schranken und Hemmungen, es schenkte ihm Identität und stärkte das Zugehörigkeitsgefühl. Der Frohsinn war ihm eine Welt, wo der Alkohol reichlich floss und wo er Mangelgefühle, Trauer und Schmerz über dieses verpfuschte Leben wegspülen konnte. Florian wollte mit Trinken den Bezug zur Realität verlieren. Er wollte sich nicht mehr in einem Weiher ersäufen, er wählte lieber den betäubenden Suff bis hin zur dunkelsten Höhle der Bewusstlosigkeit. So trug ihn der Alkohol unmerklich sanft und leicht in eine Welt, in der die Zeit und alle Rangunterschiede überwunden schienen. In Momenten solch trauriger Bierseligkeit sah sich Florian bereits auf dem Weg dieses kleinen, hässlich dürren Männchens auf der Bank an der Seepromenade und hörte seine Mutter hysterisch kreischen: »Dieser dort ist dein Vater, ein Säufer, ein Arbeitsscheuer.« Nun fraßen nicht mehr nur Staub, Ruß, Hitze und Lärm der Gießerei an ihm. Auch der Alkohol strömte reichlich durch Florians Gehirn, Magen, Därme und schwächte seinen Körper zusehends. Er nahm ihm seine Schüchternheit, löste ihm die Zunge, deckte seine geheimsten Gedanken auf und machte ihn leichter durchschaubar. Doch wie oft trank er sich Mut an, um wenigstens einmal, wenn auch lallend, Frau Krämer offen ins Gesicht zu schleudern, wie wenig er von ihr halte. Und stand er vor ihr, was machte er? Der Feigling tat so, als wäre alles in bester Ordnung.
Roland Biggert, der Alkohol als Selbstheilungsversuch?
Ja, das ist schon so. Ich habe mich auch immer wieder gefragt und sage mir heute, wenn ein junger Mensch einfach keine Zukunft sieht, man ihm die Zukunft immer wieder verbaut, was macht er? Er stürzt ab. Er versumpft im Alkohol, will seine Verzweiflungen und seine Enttäuschungen mit dem Trinken wegspülen. Aber ich habe auch etwas entdeckt, der Lateiner würde sagen, in vino veritas, oder im Wein liegt die Wahrheit, im Alkohol liegt die Wahrheit. Es hat auch etwas Positives gehabt, es hat die Kraft gehabt bei mir, mir die Zunge zu lösen. Etwas, was mir immer und wieder immer verboten war, 20 Jahre, 22 Jahre lang zu reden, das hat der Alkohol hergestellt. Er hat mich befähigt zu reden, mich befähigt zu rebellieren, offen zu zeigen, was mir passt und was mir nicht passt. Er hat mir die Kraft gegeben, auch Nein zu sagen. Und damit habe ich plötzlich gemerkt, da liegt ja eine wunderbare Fähigkeit in mir, eben mich selber durchzusetzen. Der Alkohol hat mich sogar emanzipiert. Das tönt irgendwie komisch und sollte nicht Anleitungen sein, für die Jungen mehr zu trinken. Aber ich muss einfach sagen, es hat mir ein positives Selbstbild geschaffen. Ich habe gemerkt, jetzt geht's nach oben.
zumindest zunächst. Es gab ja dann auch wirklich die Exzesse, die sie an den Rand des Todes gebracht haben. Und sie haben schlussendlich den Weg aus der Sucht bestens gefunden. Hören wir aber einen Teil, wo sie wirklich ganz, ganz tief unten waren.
Er hatte die Kultur des Schweigens, der Anpassung, der Unterordnung und des Gehorsams wieder angenommen. Litt seit Monaten erneut an schweren Darm- und Magenkrämpfen, an seelischen Brandblasen, an Schlafstörungen. Nicht selten wollte er sterben. Einfach sterben.
Sterben, einfach sterben. Roland Begert lebt, er ist 72 Jahre alt, sitzt mir gegenüber und er lebt nun, sehr spät, aber immerhin sehr vital, wie wir hören können und ich sehen kann, dass in der Schweiz endlich ein ganz düsteres Kapitel unserer Sozialgeschichte aufgearbeitet wird. Was bedeutet das für Sie, diese Aufarbeitung des Verdingkinderwesens in der Schweiz?
Also ich bin persönlich sehr dankbar, dass ich das noch erleben darf. Wie weit das in den nächsten Jahren sich entwickelt, das weiß ich nicht. Ich weiß einfach aus vielen Gesprächen mit ehemaligen Verdingkindern, dass sich so drei Bewegungen abspielen. Die eine Gruppe, die möchte, dass irgendwelche Politperson eine Entschuldigung aussprechen würde. Eine andere Gruppe möchte Entschädigungen beispielsweise für diese verpasste Kindheit haben. Und eine dritte Gruppe, ich gehöre zu dieser dritten Gruppe, ich möchte einfach, dass das Verdingkinderwesen geschichtlich ganz nüchtern aufgearbeitet wird. Dass das Verdingkinderwesen in Geschichtsbüchern erscheint, das scheint mir sehr wichtig zu sein. Es kann doch nicht sein, dass wir die Schweiz als demokratisch bezeichnen und nicht bereit sind, ein solches düsteres Kapitel eben auch in Geschichtsbücher aufzunehmen. Und ich habe den Wunsch und ich glaube daran, dass dieser Wunsch erfüllt wird, dass Geschichtslehrer im Unterricht den Kindern zeigen kann, dass es wichtig ist, dass wir dorthin schauen, wo sich eben Böses entfaltet. Denn das Böse kann sich ja nur dort entfalten, wo niemand hinschaut.
Sie gehören der dritten Gruppe an. Sie möchten diese geschichtliche Aufarbeitung. Wenn Sie das jetzt beobachten, sind Sie guter Dinge, dass das gelingen wird?
Ja, ich bin guter Dinge. Also ich höre sehr viel, ich höre Bewegungen. Ich bekomme fast jeden zweiten, dritten Tag ein Telefon von einem Lehrer. Haben Sie Literatur? Würden Sie gerne bei uns eine Lesung halten oder einen historischen Abriss geben über das Verdingkinderwesen? Die Kinder, meine Kinder, sind sehr interessiert, sagen diese Lehrer. Und ich spüre, irgendetwas bewegt sich und ich bin voller Hoffnung und guter Zuversicht.